Ich grüße Sie und euch sehr herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst mit dem Wochenspruch der neuen Woche aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8. Dort heißt es: Aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Herzlichen Dank an Claudia Mertens, Lektorin, die heute Morgen den Gottesdienst mit uns feiern wird. Und ebenso an euch beide, Celine und Jonas, für eure musikalische Unterstützung, an die Ingrid Rotter für ihren Küsterdienst und an den Olaf an der Technik, der dafür sorgt, dass die Aufnahmen gelingen. Heute ist der 5. Sonntag nach Trinitatis, und dieser Sonntag erzählt von Menschen, die sich in Gottes Dienst rufen lassen. Ganz normale Menschen, die bereit sind, Altes aufzugeben und im Vertrauen auf Gott neue Wege zu gehen. Wir singen jetzt das erste Lied aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 334. Danke für diesen guten Morgen.
Und danke, Herr Jesus, dass du jetzt hier bist, wie du es zugesagt hast, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Da bist du da, hab Dank dafür. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen gemeinsam den Psalm Nummer 707 im Wechsel lesen. Ich bitte die, die hier rechts von mir sitzen und die Empore mit mir zu lesen und die links von mir mit Susanne die eingerückten Verse. Psalm 707, Psalm 18 ist das, Auszüge davon. Herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter.
Mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz.
Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet.
Es umfingen mich des Todes Bande, und die Fluten des Verderbens erschreckten mich.
Des Totenreichs Bande umfingen mich, und des Todes Stricke überwältigten mich.
Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott.
Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren.
Er streckte seine Hand aus von der Höhe und umfasste mich und zog mich aus großen Wassern.
Der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir.
Der Herr lebt. Gelobt sei mein Fels. Der Gott meines Heils sei hoch erhoben.
Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Kommt, lasst uns anbeten.
Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Wir bekennen den Herrn unsere Schuld. Herr, der Psalm rühmt deine Größe und deine Macht, aus den schlimmsten Situationen zu retten. Wie oft bleiben wir dir aber dankschuldig? Wie oft rechnen wir gar nicht mit deiner Größe? Wie oft fragen wir dich zuletzt? Wie oft verrennen wir uns selbst in die größten Notlagen? Herr, vergib uns unsere Nachlässigkeit und auch unseren Unglauben. Herr, erbarme dich. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.
In der Höhe und auf Erden Frieden.
Der Herr sei mit euch. Herr, danke für unsere Gemeinschaft hier. Danke für deine Gnade, dass du uns hörst, wenn wir rufen. Du bist unser Gott und Herr. Von dir wollen wir lernen. Von dir wollen wir hören. Hilf uns dazu durch deinen guten Geist. Amen. Wir hören Worte der Bibel, heute aus dem Lukas-Evangelium.
Die Schriftlesung für heute ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Ich lese nach der Übersetzung Neues Leben. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Bootes Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon: Nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in den anderen Booten und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst. Und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon: Hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Halleluja. Wir wollen jetzt das Glaubensbekenntnis sprechen, und wer kann, steht bitte dazu auf. Und wenn wir in unserer Gemeinde hier das Glaubensbekenntnis sprechen, dann fühlen wir uns verbunden mit unseren Partnergemeinden in Tansania, in Burkina Faso und in Bitschala bei Bethlehem in der Westbank Palästinas. So lasst uns jetzt gemeinsam sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Können bitte wieder Platz nehmen und wir singen das nächste angeschlagene Lied, die Nummer 346 aus dem Roten Gesangbuch.
Thank you. Letzte Woche hatte ich vollmundig eine eigene Predigt angekündigt, habe es aber leider nicht geschafft und so bleibe ich die Predigt zu Jona schuldig und werde eine Lesepredigt, verfasst von Ulrich Wildermuth, Pfarrer in Ruhr aus Balingen, zum für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem 2. Korintherbrief lesen und vertröste sie und mache hoffentlich Appetit. Und die Fürbitten haben mir auch so gut gefallen, und zwar von Pfarrer Thomas Waubke, er sei erwähnt aus Bad Grund, dass ich sie nachher beten werde. Und so sei nun Gnade mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Den Predigttext lese ich etwas später. Kennen Sie Ihre Stärken und gelingt es Ihnen auch, diese zu präsentieren? Wir stehen ja ständig in einem Wettbewerb, gerade auch dann, wenn wir beruflich weiterkommen wollen. Vielleicht haben Sie schon einmal oder auch öfter ein Bewerbungsschreiben formuliert. Sie mussten dabei Ihre Fähigkeiten und sich selbst als Person in ein möglichst gutes Licht stellen. Ein guter Schulabschluss oder gar ein erfolgreiches Hochschulstudium sind davon Vorteil. Außerdem Sprachkenntnisse und ein vertrauter Umgang mit dem Computer. Dazu kommen Erfahrung und gute Zeugnisse aus zurückliegenden Anstellungen. Gut dran ist, wer da viel zu bieten hat. Aber manche und mancher fragt sich auch, kann ich da mithalten oder stehe ich auf der Verliererseite? Wettbewerb, das kannte auch schon der Apostel Paulus. In der Gemeinde von Korinth gab es nämlich Leute, die ebenfalls mit dem Anspruch auftraten, Apostel zu sein. Also Menschen, die in der Vollmacht und im Auftrag Gottes sprechen zu meinten. Menschen, die sich wortgewandt präsentieren konnten und die darüber hinaus Wunder wie Heilungen vorweisen konnten. Paulus hatte also Konkurrenten. Konnte er da mithalten? Und wie ist er mit dieser Herausforderung umgegangen? In seinem zweiten Brief an die Gemeinde von Korinth geht er auf diesen Konflikt ein und er greift dabei zu einem ungewöhnlichen Mittel. Er lässt sich auf den Wettbewerb mit seinen Konkurrenten ein. Er tut so, als würde er diese sogar überbieten, aber dies nur, um ihnen einen Spiegel vorzuhalten. Und dann dreht er den Spieß um. Man nennt diesen Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief deshalb eine Narrenrede. Kinder und Narren sagen ja bekanntlich die Wahrheit, aber gerade dadurch entlarven sie die vermeintlich Überlegenen. Wir hören die Verse aus dem 12. Kapitel dieses Briefes. Darin spricht Paulus auch indirekt Erscheinungen und Offenbarungen an, die ihm selbst zuteil geworden sind. 2. Korinther 11, 18, 23b bis 30 und 12, 1 bis 10. Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will ich mich auch rühmen, so schreibt Paulus. Ich rede wieder alle Vernunft, ich bin zweit mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5-mal erhalten 40 Geiselhiebe weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außerdem all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt. Die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinung und Offenbarung des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren, ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen. Ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Denn wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich kein Narr, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Soweit also die zugegebenermaßen lange Argumentation des Paulus. Er kann durchaus mithalten mit seinen Gegnern, die gleichsam als Superapostel aufgetreten sind. Ein außerordentliches spirituelles Erlebnis ist ihm auch zuteil geworden. Den göttlichen Ritterschlag hat er auch empfangen. Er hat eine Himmelsreise erlebt und ins Jenseits geblickt, was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört hat, ist ihm dabei widerfahren. Darauf könnte er stolz sein und er könnte es als Ausweis seiner Autorität benutzen. Er könnte damit seine Gegner übertrumpfen. Aber genau das tut er nicht. Er bleibt auf dem Boden. Er dreht den Spieß um und er benennt genau das Gegenteil dessen, was im Wettbewerb der Starken zählt. Er sagt, für mich selbst will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Es ist für Paulus wichtiger, seine eigene Schwachheit einzugestehen, als seine Gegner an Stärke zu übertrumpfen. Warum tut er das? Er tut das, weil er selbst als fehlbarer Mensch, als Verfolger der christlichen Gemeinde und als unzeitige Geburt, wie er sich selbst mal bezeichnet, vor Damaskus in einer Vision den auferstandenen Jesus als Messias erlebt hat. Paulus war auf einem Irrweg gewesen und Christus hat ihn als sein Werkzeug berufen. Das hat ihn überwältigt und befreit. Und das war Gnade, kein Grund, sich darauf etwas einzubilden, sondern Grund, dankbar zu sein und bescheiden zu bleiben, sich nicht zu brüsten mit der Erkenntnis höherer Welten, sondern auch das Schwache und Armselige zu sehen. In einem anderen Brief schreibt Paulus deshalb, ich kann niedrig sein und kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Paulus hat wohl auch an einer sehr schmerzhaften Krankheit gelitten. Darum nennt er sie einen Pfahl im Fleisch und bezeichnet sie als Schläge des Engels Satans. Aber selbst diese Krankheit sieht er noch positiv, denn sie dient ihm als Erinnerung daran, auf dem Boden bleiben zu müssen. Er hat im Gebet seinen Herrn angefleht, befreie mich doch von diesem Leiden. Da kam die Antwort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Meine Gnade genügt dir. Diese Antwort Jesu war nicht nur wichtig für Paulus, sie ist auch wichtig für uns. Daran hängt unser ganzer Glaube. Meine Gnade genügt dir. Mehr braucht es nicht und mehr kann es auch nicht geben. Meine Gnade genügt dir. Das kann ich mir nicht selbst zusprechen. Das muss mir von außen, von einem anderen gesagt werden. Meine Gnade genügt dir. Doch leicht ist es nicht, dazu Ja zu sagen. Es kann sein, dass ich lange damit ringen muss. Vielleicht brauche ich auch jemanden, der mich immer wieder mit der Nase darauf stößt, wie viel Kostbares ich in meinem Leben dieser Gnade verdanke. Wie oft bin ich gerade noch davon gekommen? Durch welches Wunder bin ich davor bewahrt worden, einen schlimmen Fehler zu begehen? Wenn es jemand gelingt, mich auch auf solche Wendungen in meinem Leben aufmerksam zu machen, dann kann es sein, dass ich auf einmal das Bedürfnis spüre, Danke zu sagen. Danke, deine Gnade genügt mir. Das ist das Entscheidende und das Ganze, was ich überhaupt von Gott wissen und sagen kann. Er hat sich herabgeneigt zu uns fehlbaren und verlorenen Menschen. Er nimmt sich unser an. Und er verleiht uns eine Würde, die niemals Verdienst, sondern immer nur ein Geschenk ist. Meine Gnade genügt dir. Das ist das Licht des Evangeliums, wie mit einem Brennglas gebündelt. Dazu ein Beispiel. Der berühmte Theologieprofessor Karl Barth hat viele dicke Bücher einer kirchlichen Dogmatik geschrieben, die so umfangreich geworden ist, dass man diese als Walfisch bezeichnet hat und als eine der größten geistigen Leistungen des 20. Jahrhunderts. Über den Satz »Meine Gnade genügt dir« hat er in seinen späten Jahren einmal in Basel im Gefängnis vor Strafgefangenen gepredigt. Und dabei gesteht er ein: »Ich darf aber frank und frei und auch fröhlich zugeben, dass die vier Wörtlein »Meine Gnade genügt dir« viel mehr und viel Besseres sagen als der ganze Papierhaufen, mit dem ich mich da umgeben habe. Sie genügen, was ich von meinen Büchern von ferne nicht sagen könnte. Was an meinen Büchern Gutes sein möchte, könnte höchstens darin bestehen, dass sie von ferne auf das hinweisen, was diese vier Wörtlein sagen. Und wenn jene längst überholt und vergessen sein werden und die Bücher der ganzen Welt mit ihnen, so werden diese immer noch leuchten in ewiger Fülle. Meine Gnade genügt dir. Hier predigt Karl Barth zu Menschen, die sich im Leben verirrt und verfehlt haben. Er begibt sich auf ihre Ebene. Er versucht das Ganze, das er jemals mitzuteilen hatte und auch jetzt mitteilen will, so klar und einfach wie möglich zu sagen. Und es ist kein Satz, der aus seiner Feder stammt, sondern ein Wort der Heiligen Schrift, ein Wort des gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Meine Gnade genügt dir. Für uns ist das eine nicht zu überschätzende Entlastung. Der Druck, im Wettbewerb der Starken mithalten zu müssen, wird dadurch weggenommen. Wir dürfen Schwächen zeigen, und das kann durchaus positiv sein. Wenn ich bei einem Vorstellungsgespräch Schwächen zugebe, werde ich auch als ehrlich und authentisch wahrgenommen und hebe mich vielleicht von anderen Bewerbern ab, die versuchen, perfekt zu erscheinen. Und wenn ich in der Partnerschaft Schwächen eingestehe, trage ich durchaus auch dazu bei, dass wir Partner einander näher kommen und uns gegenseitig besser verstehen und unterstützen können. Wenn ich zu meinen eigenen Schwächen stehe, lerne ich, mich selbst zu akzeptieren und zu lieben. Das dient dann auch meinem Selbstwertgefühl und meiner psychischen Gesundheit. Ich muss keine Angst haben, auf der Verliererseite zu landen. Ich darf aber gewiss sein, dass Gottes Gnade genügt. Das befreit mich von der Angst, ich müsse immer nur aus eigenen Kräften gut dastehen. Denn es liegt nicht an unserem Wollen oder Laufen, sondern allein an Gottes Erbarmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen. Greifen Sie bitte wieder zum Gesangbuch und schlagen Sie die 347 auf.
Aus aller Not.
Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten und ich bitte Sie, soweit es geht, dazu aufzustehen. Zwischen den einzelnen Abschnitten sage ich immer: Herr, erbarme dich, da bitte ich Sie, mit einzustimmen. Christus, für alle, die denken, was ich tue, ist zu wenig. Was ich kann, reicht nicht. Was und wer ich bin, ist anderen egal. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Gegen alle zu starken Männer und Frauen, die tun, was ihnen gefällt. Gegen alle, die Recht und Gesetz außer Kraft setzen. Gegen alle, denen das Leid der anderen egal ist, rufen wir dich an: Herr, erbarme dich. Für alle, die unterdrückt und gequält werden, für alle, die im Krieg leben, für alle, die heute Hunger und Durst haben, rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich. Für alle Kinder und Jugendlichen, die unter zu starken oder zu schwachen Eltern leiden, für alle Eltern, die gegen ihre Kinder nicht mehr ankommen, für alle, die beruflich oder privat andere erziehen, bitten wir dich: Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für deine Kirche. Lass uns stark sein im Vertrauen auf dich. Mache uns mutig zu suchen, wie du deine Kirche haben willst. Lass uns geistreiche Ideen umsetzen, deine Welt bewahren helfen. Überlebtes aufgeben, wertvolles bewahren, neues üben. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Für Mutige und Ideenreiche, für Engagierte, für alle, die es riskieren, unbequeme Wahrheiten auszusprechen, für die, die wegen ihrer Überzeugung leiden müssen, rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich. Für alle Kranken und Traurigen, für alle Depressiven und Verletzten, für alle, an die wir gerade besonders denken wollen, rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich. Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, fassen wir zusammen in das Gebet, das Jesus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz und lassen Sie uns gemeinsam das nächste angezeigte Lied singen aus dem kleinen Liederbuch, die Nummer 31.
Noch ein paar wenige Abkündigungen. Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug ca. 90 Euro. Die heutige Kollekte ist für Einzelfallhilfen der regionalen diakonischen Werke bestimmt. Herzliche Einladung für heute Nachmittag ab 14.30 Uhr zum CVJM-Hoffest. Es werden Pavillons aufgestellt, sage ich schon mal, falls es regnen sollte. Im Lotzengraben 1, alle sind sehr herzlich eingeladen und wir freuen uns über Groß und Klein, damit wir Zeit miteinander verbringen können. Es gibt Kaffee und Kuchen und Spiele und einen geistlichen Input von Gottfried, unserem Jugendreferenten. Am kommenden Freitag, den 5.7., entfallen das Insight und der Bibelstammtisch. Das Gemeindebüro ist vom 26. Juli bis 16. August 2024 geschlossen. Ist ja noch ein bisschen hin. Aber wer noch irgendwelche kirchlichen Bescheinigungen für diesen Zeitraum braucht, der meldet sich bitte bis zum 23.7. Ab dem 20. August ist dann das Büro wieder besetzt und dann ist auch Pfarrer Engelschalk nach seiner Studienzeit wieder zurück. Diese Woche hat Pfarrer Björn Heimer aus Wetzlar die Kasualvertretung. Den Gottesdienst mit Taufen am nächsten Sonntag, den 7. Juli um 10 Uhr, hält Prädikant Lothar Lippert. Sehr herzliche Einladung dazu. Und jetzt stellen wir uns unter den Segen Gottes.
Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen, Amen.
Bitte nehmen Sie noch einmal Platz.
So open up the gates, we wait.